Hi. So, ein herzliches Willkommen, guten Morgen. Ich hoffe, alle sind fit und munter. Ich habe hier die Ehre, den ersten Vortrag an diesem Slot heute zu halten. Und ich bin Tobi und stelle euch im Prinzip mal meine Erfahrungen aus 3 Jahren Blogbetrieb vor. Und dann schauen wir mal, was da so rauskommt. Also, aufgeteilt ist das Ganze, dass ich eigentlich erstmal über meine Motivation sprechen möchte. Motivation, überhaupt einen Blog zu führen und warum ich Hugo wähle. Dann, was muss ich denn überhaupt machen, um dieses System in Betrieb zu nehmen? Wie mache ich einen ersten Blogpost? Und das ist bis dahin alles noch wirklich sehr gut und einfach. Dann möchte ich über das Deployment, über die Bereitstellung auf einem Webserver reden und über Anpassungsmöglichkeiten, die ich so für mich entdeckt habe. Und am Schluss Fazit, weitere Infos, meine Baustellen und vielleicht auch ein paar Anregungen, Fragen aus dem Auditorium, wenn es das gibt, würde mich freuen. Gut, fangen wir an, Motivation. Also das, was ich jetzt hier vorstelle, ist ein Praxisbeispiel, ein Erfahrungsbericht. Hier gab es vor 2 Jahren vom Gabriel Wustmann einen super Vortrag zu Hugo, der das Ganze auch mal wirklich ein bisschen tiefer beleuchtet hat und auch mal einen Vergleich zu Content-Management-Systemen betrieben hat. Den kann ich nur ans Herz legen, so ein bisschen als Vorarbeit. Der war gut. Den habe ich mir auch extra im Vorfeld nochmal angeschaut. Und mein Ziel hier ist so ein bisschen diese Einstiegshürden zu nehmen, zu sagen, okay, worüber kann man stolpern und dann in welchen Situationen kann ich mich wie helfen? Genau. Ich habe keine Expertise in Webentwicklung, überhaupt nicht. Ich habe halt in der Vergangenheit war ich für 4 bis 5 WordPress-Instanzen zuständig, also irgendwie als Admin und musste das aufsetzen und warten. Das war aber auch schon alles. Und ich mache hier auch keinen Vergleich zu anderen Systemen. Also es gibt ja mit Jekyll und weiteren Systemen sehr, sehr gute andere Dinge. Ich habe mich halt damals nicht für sie entschieden, deswegen kann ich keinen Vergleich ziehen an dieser Stelle. Und meine Umsetzung ist auf jeden Fall und garantiert verbesserungswürdig. Also das ist so. Es ist ein Erfahrungsbericht, genau. So, warum möchte ich überhaupt einen Blog? Und ich habe gerade vor einer Woche auf Mastodon einen Kollegen angeschrieben, einen Freund angeschrieben, der hat seinen Blogbetrieb eingestellt und hat gesagt, ich erreiche deine Webseite nicht mehr. Und der hat dann gesagt, wieso, es gibt doch Social Media. War für mich irgendwie ein Steilpass für diese Folie hier, weil ich denke, nee, das ist einfach nicht das, was ich will. Also es ist eine andere Aufgabe für einen Blog. Ich finde Social Media Tuts oder Tweets oder wie man das auch immer nennen mag, die sind einfach nicht gut durchsuchbar. Ich habe dann vielleicht vor 2 Jahren an irgendeiner Stelle irgendwie mal was Sinnvolles geschrieben, das finde ich nie mehr. Also vor allem nicht, wenn es irgendwie in einem Kommentar war. Ich finde es viel zu wenig Platz für Text, Bilder, Codebeispiele, um in irgendeiner Weise auch Zusammenhänge darzustellen, nachhaltig darzustellen. Und ich glaube, dass sie einfach nur für Austausch geeignet sind. So ist meine Wahrnehmung. Genau, und ich finde, Bloggen lohnt sich. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen gleich mal der Aufruf. Das, was ich auf meinem Blog da schreibe, das ist überhaupt nicht perfekt. Ich bin auch kein Journalist, aber ich finde, es ist eine Möglichkeit, um quasi wirklich nachhaltig in irgendwie einen Beitrag zu diesem Internet zu leisten, völlig unabhängig von irgendwelchen großen Hyperscalern, die mir irgendwelche fertige Instanzen zur Verfügung stellen. Und ich glaube auch nicht, dass man Angst haben muss, da mal zu sagen, oh, vielleicht habe ich nicht ganz genug recherchiert. Ja, dann ist halt mal was drin, was nicht vollständig ist. Im besten Fall kriegt man ein Feedback. Und ich habe das Gefühl, dass immer, wenn jemand auf meine Artikel was sagt und ich merke, oh, super, da ist ein Fehler drin, hat das nehme ich ja gleich wieder in meine Wissensdatenbank, in meine interne mit auf und finde, das ist eine gute Sache. Genau, Einsatzzweck. Ganz egoistisch, mein erster Einsatzzweck war, ich habe manchmal, also ich notiere mir unheimlich viel, Joplin ist da das Tool meiner Wahl, in Joplin rein, aber das Zeug, was ich da reinschreibe, kann ich meistens nach einem Jahr nicht mehr verwenden, weil ich mir halt keine Mühe gegeben habe. Und manchmal denke ich mir, über den Fehler bin ich doch schon mal gestolpert. Jetzt nehme ich mir die Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde Zeit, dokumentiere das einmal für mich sauber, dass wenn ich wieder darüber stolper, ich dann in meinen eigenen Blog schauen kann. Also das mache ich tatsächlich häufig. Und dann denke ich mir, in meiner Technik-Bubble gibt es Leute, die haben ähnliche Use Cases oder ähnliche Situationen. Naja, dann veröffentliche ich es halt. Vielleicht haben die ja auch von diesen Notizen was. Und das ist so für mich der erste Grund. Und der zweite Grund, der bei mir kam, ist, also ich bin in der Lehrerfortbildung tätig in Baden-Württemberg und habe da sehr viel eben mit Netzwerken und Linux und ja, auch im schulischen Umfeld zu tun. Und ich habe auch normale Lehrkräfte als Teilnehmer in meinen Lehrgängen teilweise. Und den habe ich früher als ein Handout ausgegeben, so nach dem Motto, guck mal, das wären tolle Open-Source-Tools. Und irgendwie, ich gebe das Blatt aus und es ist schon veraltet. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich mache das jetzt mit dem Blog, ich versuche das jetzt einmal. Genau, das heißt, genau, und als letztes auch so ein bisschen, manchmal hat man diesen einen tollen Link, wo man denkt, den brauche ich selber nochmal, oder ich erzähle unheimlich gern von den Podcasts, wo ich höre, früher habe ich immer das wieder raussuchen müssen, jetzt sage ich, gehe mal auf meine Lesezeichen, die ich da halt eben veröffentliche. Genau, das heißt, Zielgruppe für mich sind Kolleginnen und Kollegen aus meinem eigenen Schulstandort, Teilnehmende von Lehrgängen und für Lehrkräfte in Baden-Württemberg, aber eben alle darüber hinaus, aber die sitzen halt in der Regel bei mir in den Lehrgängen und alle, die es in irgendeiner Weise interessiert. Warum kein CMS, also Content Management System? Ich kenne bisher nur Joomla und WordPress. Ich möchte da gar nicht gegen ranten, also kann ich nicht, sollte ich nicht, aber meiner Erfahrung nach ist, um die muss man sich kümmern. Ja? Also habe ich ein WordPress, dann muss ich darauf achten, dass ich regelmäßige Updates habe. Ich muss darauf achten, ob meine Plugins, die ich aktiviert habe, auch das tun, was sie vorgeben zu tun. Und eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe auf einer WordPress-Instanz, ist, ich hatte ein Plugin, um diese Google-Schriftarten auszuschalten, weil wir ja da bei Bedarf oder im Fall eines Falles irgendwie, wie ist da die rechtliche Geschichte? Hier, dann werde ich mit Google verlinkt. Besucher meiner Webseite sagen dann, okay, ich habe das nicht gewusst und können dann quasi mich belangen dafür, vor allem wenn ich ein Unternehmen bin, dass quasi diese Google-Schriftarten nachgezogen sind und man halt gut trackbar ist. Und dafür gibt es Plugins, um das auszuschalten. Das habe ich gemacht und ein Jahr später gucke ich drauf und denke, ja, das Plugin gibt es noch, aber das tut nicht mehr, was es ursprünglich tun soll. Da werden die Google-Schriftarten nachgezogen. Dann habe ich in meinem Umkreis geguckt, bei Joomla und bei WordPress, und da war das auch ganz häufig so. Und dann musste man wieder hinterher sein. Also so. Und jetzt kommt im Prinzip der Punkt, habe ich Zeit für sowas? Nee, weil irgendwie ist das nicht beruflich, so vielleicht semi-beruflich, aber ich rechne das halt nicht ab. Habe ich Bock auf sowas? Ganz bestimmt nicht, also mich da aktiv drum zu kümmern. Und ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, wenn ich ein CMS habe und ich habe keine Zeit für Wartung oder für Updates, dann passieren doofe Sachen. Ein Kumpel von mir hatte jetzt auch gerade vor einem halben Jahr die Situation, dass aus der Verwandtschaft eine Webseite geowned wurde. Das will ich vermeiden. So, Anforderungen. Was will ich? Ich will, dass das System zuverlässig arbeitet. Ich möchte einen Blog, einen ganz einfachen Blog und eine Handvoll statische Seiten. Eine Suche, hatte ich mir damals überlegt, die brauche ich nicht, weil ich will ja nicht da täglich unheimlich viele Blogposts hinterlegen. Ich habe maximal einen Beitrag pro Monat. Das ist das, was sich so mit meinem Freizeitempfinden vereinbaren lässt. Und ich will eigentlich nur Text haben. Also ja, Bilder schon auch mal, um quasi meine Vorgehensweise zu dokumentieren. Aber das soll keine Webseite sein, wo Bilder überwuchert sind. Also das war dann später bei der Auswahl der Themes durchaus wichtig. Genau. Inhalte verfasse ich dann mit Markdown. Das war mein Ziel. Ich möchte einfach nur Text schreiben und fertig sein. Das war quasi mein Ziel. Und diese Versionierung, also so nach dem Motto, naja, wie kann ich denn meinem Entwicklungsstand nachvollziehen, das mache ich mit Git, und über Git läuft dann auch diese automatische Bereitstellung. Und was mir auch ein Anliegen war, weil ich das wirklich immer noch sexy finde, sind diese RSS-Feeds oder Atom-Feeds, die ich mir quasi in meinem Thunderbird abonnieren kann, und ich finde das Angebot toll. Ich mache das tatsächlich sehr, sehr gerne, auch bei eben nicht bei meinem eigenen, aber eben bei anderen Angeboten, und ich finde es angenehmer, wie im Mastodon zu suchen. Also ich habe nichts gegen Mastodon, ich bin ein großer Fan vom Fediverse, aber es ist halt einfach ein anderer Verwendungszweck, wie schon gesagt. So, und dann habe ich halt im Prinzip danach gesucht und mein Ergebnis war Hugo. So, Vorbereitung wäre jetzt, naja, wie nehme ich das in Betrieb? Und Hugo zu installieren ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Also es ist wie immer, es gibt eine hervorragende Doku, die kann ich nur empfehlen von Hugo. Und im Prinzip haben aber die Distributionen, mit denen ich arbeite, das ist in meinem Fall Debian oder Arch Linux, die haben das einfach im Paketrepository und dann habe ich das halt eben mit pacman-s Hugo installiert oder apt-install Hugo. Und da gibt es eine Kleinigkeit, die für mich nicht relevant war, aber wenn man das selber macht und eventuell auch andere Distributionen verwendet, wie ich hier geschrieben habe, dann sollte man mal gucken, welche Version von Hugo die paketieren, weil es da unterschiedliche gibt. Also ich kenne jetzt nur diese Extended Edition von Debian oder die Extended Deploy Edition von Arch Linux, aber für meinen Use Case verhalten die sich gleich. Das wäre halt eben nur so, hat man vielleicht eine Distribution, wo nur die Standard Edition drüber ist, dann könnte das ein Fallstrick sein. Das sei aber hier nur am Rande erwähnt. So, was macht dieses Hugo denn überhaupt? Also wir reden von einem Stück Software. Und wir reden davon, dass am Schluss ein Block rausfallen soll. Und was macht es? Und da muss man sich so vorstellen, man hat eine Dateistruktur, die bereitet man mit Hugo vor. Dann lädt man sich ein Theme runter, das im Prinzip ein Design darstellt, wie sich auch meine Webseite verhält und was für einen Funktionsumfang sie hat. Und dann lege ich da noch meinen Inhalt rein und schiebe das durch so einen Hugo-Build-Prozess. Und dieser Hugo-Build-Prozess sorgt halt dafür, dass aus diesen Dateien, auch meinen Markdown-Dateien, am Schluss die entsprechenden HTML-CSS-Dateien rausfallen. Das ist mal grundsätzlich dieses Hugo. Und jetzt kommt schon das Erste, was ich auch wirklich nie mag, weil es irgendwie ein totaler Zeitfresser ist, das ist dieses Thema, naja, wie soll es denn aussehen? Ja, und wenn man da mal schaut, da habe ich jetzt ein Beispiel gegeben mit diesem Themes Go Hugo IO. Da gibt es aber noch weitere Plattformen, wo man gucken kann, aber wir schauen uns das einfach mal hier an. Vielleicht sollte ich auch noch ins Internet gehen, das wäre Vorbereitung ist einfach alles. Ah, danke. Perfekt. So, dann hat man hier diese Themes auf dieser Plattform. Hier kann ich rechts nach irgendwelchen Tags filtern. Also wenn ich von vornherein weiß, ich will schon irgendwie einen Blog, kann ich mal danach filtern. Und jetzt gehe ich mal auf eins. Und was da ganz cool ist, finde ich wirklich, ist, dass ich A, eigentlich sehr übersichtlich sehe, wie es denn aussehen soll. Ich habe in der Regel so eine Demo-Möglichkeit, kann also schon mir mal den Blog selber anschauen und kann das halt direkt dort runterladen. Schauen wir uns das mal bei diesem Stack an. Also wenn ich jetzt das mir hier so anschaue, dann sehe ich, so würde dieser Blog aussehen. In diesem Fall hätte ich auch eine Suche rechts. Ich habe irgendwie gleich so eine Archive-Seite und kann hier halt mal sehen, wie sich das Ganze so ein bisschen verhält. Ich finde das eine tolle Möglichkeit für einen ersten Eindruck, aber was mir da einfach auf den Keks geht, ist, ich verheize da immer unheimlich viel Zeit, weil man will es ja irgendwie richtig machen und man hat ja vielleicht irgendwie Bedenken, naja, wenn ich es falscher auswähle, dann hat es vielleicht irgendwie einen Rattenschwanz an Nacharbeit. Zumal man sagen muss, und das ist, glaube ich, wirklich so meine Erkenntnis und wichtig, mache ich ein Hugo-Template und richte das so ein, wie ich das haben möchte. Und dann denke ich nach einem Jahr, ich möchte nochmal wechseln, kann es sein, dass ich viel nacharbeiten muss, weil vielleicht irgendwelche Links nicht mehr stimmen, weil die das ein bisschen anders aufziehen. Ja, also das kann halt einfach passieren. Das heißt, ich hab mir diese Seite angeguckt, bin dann deprimiert ins Bett gegangen, weil ich gedacht habe, irgendwie kam ich nicht weiter. Dann habe ich mir überlegt, was ich will, habe nochmal geguckt und wurde schnell fündig. Und das war für mich so der entsprechende Punkt. Für Meinen Use Case oder auch das, was ich mitgeben könnte an der Stelle, ist, hier gibt es unheimlich bunte, unheimlich große Systeme. Und ich habe mich halt für was entschieden, wo ich sage, weniger ist mehr. Und im Prinzip ist das Theme meiner Wahl das sogenannte Geekblock-Theme. Das ist das da. Und wenn man sich da mal die Demo anschaut, habe ich gedacht, das ist genau das, was ich will. Also irgendwie schlicht, einfach, ich habe Tags, ich habe irgendwie für eine kleine Instanz ist das genau das Richtige. Genau. So, hatte ich schon gesagt. Das heißt, Theme meiner Wahl ist eben dieses Geekblock. Diese Demo ist gleichzeitig die Doku. Also wenn ich auf dieser Demo-Instanz bin, kann ich dort sehen, wie man was einrichtet. Und das ist nicht bei allen Themes der Fall, aber bei vielen. Und das ist natürlich sehr klug, weil ich quasi irgendwelche Anweisungen sehe und direkt sehe, wie es in dem Theme halt eben aussieht. Genau, und auf GitHub ist das eben auch vertreten. Das heißt, ich kann durchaus sehr aktiv sehen, wie aktiv das Ganze entwickelt ist. Das machen aber die meisten. Und hier mal sei gesagt, danke an Robert Kauser. Das ist der Mensch, der hinten dran steht und es auch relativ aktiv pflegt. Und ich finde es super. Genau. So, wie mache ich jetzt eine erste Hugo-Seite? Das heißt, im Prinzip kann ich jetzt sagen, naja, ich habe ja jetzt mein Hugo installiert über einen Paketmanager, dann gehe ich in irgendein Arbeitsverzeichnis und wenn ich jetzt sage, ich möchte das installieren, hier Hugo Spielwiese, dann kann ich sagen, ich führe diese Befehle aus und im Prinzip ist jetzt was passiert. Ich habe ein neues Hugo-Projekt angelegt, das nenne ich Demo 1, dann bin ich in dieses Demo gegangen, habe mir ein Theme-Ordner angelegt, habe darin aus dieser GitHub-Instanz das Theme heruntergeladen und entpackt und habe als letztes noch gesagt, das ist jetzt übrigens dein Theme. Ja? Diese Konfiguration schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, das heißt, es sind 5 Befehle und wenn ich jetzt sage Hugo Server-D, dann startet jetzt lokal, also wir sind nur auf meinem Notebook, ein kleiner Webserver, der unter Port 1313 erreichbar ist. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich gehe jetzt also auf diese Seite und sage localhost 1313, dann haben wir schon gesehen, hier ist mein Blog. Also ich bin quasi mit dieser reinen Bereitstellung fertig. Das ist natürlich, kommen jetzt noch viele Nacharbeiten, aber diese Inbetriebnahme, um mal lokale Webseiten zu haben, war echt recht einfach. Und das finde ich natürlich sehr charmant, das so zu machen. Genau, hier gibt es bei allen Aufrufen dieser Hugo-Befehle gibt es sehr, sehr viele Schalter und Möglichkeiten. Und was da bei diesem Hugo-Server eine Überlegung ist, ist der Schalter -D und -F. -D steht für, wenn ich Beiträge habe, die im Modus Draft sind, dann würden sie online noch nicht angezeigt, aber hier dann halt eben schon. Und -F wäre, ich mache es manchmal so, dass ich sage, okay, am Sonntag veröffentliche ich einen Artikel, ich mache das Datum schon von Sonntag, dann kann ich den Artikel am Samstag deployen, aber am Sonntag erscheint er erst auf der Webseite und wenn ich das in der Vorschau sehen möchte, habe ich das halt eben hier schon vor Ort. Und wenn ich weitere Sachen wissen will, dann hilft mir halt sowas wie Hugo-help oder halt in diesem Fall Hugo-server-help, wo ich halt eben für jedes Programm dann irgendwelche Hilfe kriege. Ich brauche eigentlich gar nicht groß in die Doku schauen, wenn mir klar ist, wie das Programm arbeitet. Ja? Also ich habe sehr, sehr viel gute Unterstützungsmöglichkeiten lokal. So, jetzt habe ich ja quasi gerade dieses Hugo-Projekt angelegt. Und wenn wir uns das mal live anschauen, dann ist das jetzt so, dass hier viele Ordner schon bereits liegen. Und das ist sozusagen diese Konfigurationsvorstruktur, die wir halt eben haben, die später dann in diesen Build-Prozess läuft. Ja? Und im Prinzip ist es so, ich glaube, so habe ich es auch gemacht. Am Anfang habe ich halt nur die Ordner angefasst, die ich brauchte. Aber jetzt mal so, das Wichtigste ist diese Hugo-Konfigurationsdatei. Da gucken wir auch gleich mal rein. In Archetypes habe ich irgendwelche Vorlagen, damit ich nicht von null anfangen möchte, wenn ich irgendwelche Posts sehen will. Auch das schauen wir uns kurz an. In Content liegen gleich meine Dateien. Oder ich habe hier mit diesem Ordner eine Möglichkeit der Mehrsprachigkeit. In Public liegen später die gebauten Seiten, die liegen da einfach drin. Und Themes zum Beispiel, da kann ich halt ein oder mehrere Themes halt hinterlegen. So, und ich habe das hier mal kurz ein bisschen dokumentiert. Für uns aber relevant und wichtig sind, ist mal dieses Grundverständnis und diese Hugo-Tommel. Der Gabriel Wustmann hat letztes Jahr gesagt, man sollte eher das im JSON-Format haben. Ich habe den Standard gelassen, das heißt, ich habe diese Hugo-Tommel. Und wenn wir uns die mal anschauen, dann seht ihr, nach einer Installation stehen da drei Zeilen drin und die vierte habe ich eben mit dem Theme hinzugefügt. Also das ist jetzt nicht so, dass man denken muss, oh Gott, ich habe hier ein neues System und ich muss erst mal hunderte von Zeilen verstehen, bevor ich überhaupt mal ein erstes Ergebnis habe. Das ist nicht der Fall. Die wird dann schon groß, aber da nimmt einem die Doku gut an die Hand. Genau, ich habe dann im Prinzip im weiteren Verlauf an ein paar Stellen was angepasst. In Layouts habe ich das Verhalten meiner Links angepasst. Ich wollte einfach, dass das immer im neuen Tab geöffnet wird. In Static liegen zum Beispiel Favicon und Includes, Custom CSS. Und unter Data, habe ich noch nicht erwähnt, liegt zum Beispiel Infos über den Autor oder die Menüleiste. Genau, also das sind so, es geht hier nicht darum zu sagen, man muss das alles wissen, sondern einfach mal anfangen. Ich habe schnell ein Ergebnis und dann muss man halt ein bisschen Doku lesen. Content wiederum wäre was, das ist so ein bisschen, darin arbeiten wir später. Weil mit dem Hugo will ich mich ja dann nicht mehr auseinandersetzen. Wenn einmal was läuft, gehe ich nicht mehr in diese Verzeichnisse. Also es war tatsächlich so, dass ich vor dem Vortrag gedacht habe, was hat sich eigentlich geändert? Weil ich bin nur in diesem Content-Verzeichnis eigentlich unterwegs. Ich fasse es ja nicht mehr an. Und da habe ich es halt im Prinzip so aufgebaut, dass ich sage, okay, es gibt da halt ein paar statische Seiten zu About, Bookmarks, Linux und Toolbox und am Schluss die Posts nach Jahr sortiert und dann ist es eine klare, sehr gute Struktur und in die entsprechenden Ordner lege ich einfach meine Markdown-Files ab. Genau, so. Wir sind fertig, der Blog steht, aber wir haben noch nichts gepostet, das heißt, das wäre so das Erste. Wie mache ich einen neuen Blogpost? Und da war dieses Verzeichnis Archetype hilfreich, weil ich zum Beispiel da sagen kann, jeder neue Blogpost beginnt so. Ich habe also schon ein Template für Inhalte und das Schicke daran ist, dass da Variablen verwendet werden können. Das heißt, in diesem Fall kann ich sagen, naja, da wird das Datum hinterlegt, das aktuelle, und der Titel wird hinterlegt. Und der Titel ist genau so, wie ich die Markdown-Datei nenne. Und wenn ich das so mache, dass ich dieses Minus verwenden würde, zum Beispiel willkommen auf den Chemnitzer Linux-Tagen, dann würde er mir dieses Minus einfach durch Leerzeichen ersetzen, dann habe ich gleich einen schönen Titel. Ja? Also das kann man machen, aber ich mache das in der Regel nicht, weil ich habe gerne die URL-Namen sehr kurz, deswegen verwende ich dieses Feature nicht. Wenn ich dann quasi diesen Content erzeugen möchte, dann mache ich das mit diesem Befehl einmal. Also ich möchte jetzt einen neuen Blogbeitrag machen, das heißt, ich gehe in meine Datei und mache halt Hugo New Content und mache diesen Posteintrag. Ich starte eben nochmal diesen Server, Hugo Server minus D. Und jetzt habe ich auf meiner Seite diesen Eintrag von eben. Und was da halt ist, wenn ich da drauf gehe, sieht man, das ist der Name, den ich vergeben habe. Da ist das Datum drin und das war's. Und jetzt kann ich diese Datei einfach bearbeiten. Also das heißt, ich gehe in diese Datei rein. Ups, das war's nicht. Vim Content Posts. Und fange jetzt halt irgendwie an zu schreiben. Hallo Welt. Und wenn ich das geschrieben habe, dann steht da jetzt halt Hallo Welt. So, ich kann, und das ist eigentlich ganz cool, das so lassen. Also ich kann sagen, naja, ich schalte diesen Server so wie eben nicht immer aus, sondern ich lasse das so und bearbeite die ganze Zeit in meinem Editor meiner Wahl oder in der Shell meinen Blogbeitrag. Da ich jetzt nicht einen ganzen Blogbeitrag posten will, hatte ich was vorbereitet. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache eine kleine Anpassung meiner Hugo-Tommel und kopiere einen Demo-Post-Eintrag, damit man das mal sieht, eben in diese Datei eben. Das heißt, Content Post, zack. Und man sieht, da ist dieser Beitrag jetzt live gekommen. Ja? So, da steht jetzt nichts Wahnsinniges drin, das ist ja nur ein Demo-Artikel. Aber man sieht schon sehr schnell, wie sieht meine Datei aus. Also meine Datei sieht so aus, dass ich sage, less. Hier habe ich meinen Text. Und ihr seht schon, ich habe einfach nur Text runtergeschrieben. Das kann ich auch mit irgendeinem Editor machen. Ist gerade egal, ich stehe halt hier auf die Konsole. Und das ist Markdown, das heißt, eine Überschrift erster Ordnung hat halt ein so ein Hashtag-Zeichen. Hier drei Hinweise noch, was ich am Anfang nicht gemacht habe. Ich habe am Anfang immer gesagt, Hugo New Content und habe geschrieben, Post 2026, CLT 26MD, das geht, ist hervorragend. Aber ich habe ja manchmal irgendwelche Resources, irgendwelche PDFs, irgendwelche Bilder mit drin und ich will ja dann eine ordentliche Hierarchie haben. Und deswegen mache ich es tatsächlich so, dass ich quasi einen Ordner für einen Blogbeitrag mache. In dem Ordner ist dann eine Index.md und wenn es halt nichts weiteres gibt, ist nur die drin und wenn es halt weitere Sachen drin sind, ist, da gibt es halt einen Ordner Images und da liegen dann halt eben die Bilder drin. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich habe ja irgendwann relativ viele Beiträge, also die stehen dann auf dieser Startseite so untereinander, so wie hier und ich will ja irgendwie hier mit Read Full Post dann auf den ganzen Post kommen und das kann man mit dem Schalter More. Also diesem hier, Schalter ist falsch, also mit dieser Anweisung hier, mit dieser HTML-Anweisung More, kann ich sagen, wo soll diese Vorschau aufhören und wie viel von dem ganzen Beitrag soll auf der Übersichtsseite stehen. Das finde ich super hilfreich. Und das zweite ist, das verwendete Theme hier an dieser Stelle bringt mit TOC so ein Table of Contents mit, sodass ich oben sehe, wenn der Artikel sehr lang ist, wie viel denn da noch kommt. Und auch das sei kurz gezeigt. Also wenn ich jetzt hier drin bin, genau, dann sieht man hier, ich habe drei Überschriften gemacht, Demoartikel, Lorem und Ipsum und hier oben sind diese Links drin und dann kann ich halt direkt dahin springen. Und das ist schon sehr praktisch, diese zwei Sachen. Andere, also diese Schreibweise, wie ich sie hier angegeben habe, die ist Geek-Blog spezifisch, also von meinem Theme, aber Hugo bringt das auch selber mit, da ist die Schreibweise nur eine leicht andere. Da kann man aber recherchieren, das geht schon. Genau. So, und im Prinzip war es das jetzt von der Sicht des Bauens. Also eigentlich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben diese statischen Seiten und was wir uns jetzt halt noch überlegen müssen, ist, wie das Ganze auf einen Webserver kommt. Und dieses Deployment auf Webservern, das hat man in den 90er Jahren so gemacht, dass man in irgendeiner Weise so ein FTP-Programm gehabt hat und man hat es halt händisch rübergeschoben. Das wollte ich vermeiden, weil es irgendwie einen auch keinen Spaß macht und viel Arbeit ist. Und Hugo sagt selber, der offizielle Weg ist, dass du in irgendeiner Weise mit so einem CICD-Programm arbeitest, wo du sagst, naja, wir könnten noch Folgendes tun. Wir haben jetzt wieder unsere Bausteine mit unserem Inhalt, unserem Theme und dieser Hugo-Infrastruktur oder der Hugo-Config. Und das Ganze packen wir in ein Git-Repo rein, also wir versionieren das und wenn wir das versioniert haben, liegt das irgendwo auf einer Forgeo-Instanz bei mir in diesem Fall, auf Codeberg am Anfang, dann gibt es da ein System, das lauscht auf Änderungen und das wird ausgeführt und packt das auf einen Webserver. Das ist sozusagen das Ziel. So, das heißt, der Prozess meiner Veröffentlichung ist, ich mache mir eine neue Seite. Parallel dazu lasse ich mit Hugo Server-D diese Vorschau lokal darstellen, sodass mir auch diese Fehler ins Auge springen und ich sehe, wie es aussieht. Dann verfasse ich halt meinen Blogpost und irgendwann bin ich so zufrieden, dass ich sage, jetzt pushe ich das Ganze. Das heißt, ich committe das in ein Repo, pushe das auf die Instanz und das Ganze wird dann deployed. So, das heißt, bis vor etwa einem Jahr habe ich das so betrieben, dass ich quasi gesagt habe, ich nehme Codeberg für meine Git-Repos, was ich einen tollen Verein finde. Und Codeberg hat ein Angebot, das nennt sich Codeberg Pages, wo man ein Repo, das im Branch Pages läuft, eben als Webseite darstellen kann. Ich hoffe, ich habe es plausibel erklärt. Und die ganze Dokumentation, weil das dauert ein bisschen, habe ich hier dokumentiert. Die Folien lege ich auch gleich, wenn ich hier rauskomme, eben gebe ich die hier an der Orga ab und die werden das dann veröffentlichen. Das heißt, das sind alle Links drin, wie man das macht. Ja? Und es hat auch echt hervorragend funktioniert. Hatte aber hinten raus einen Haken, auf den gehe ich gleich ein. Und zu Demozwecken funktioniert das heute noch. Nur im Unterschied zu meinem ursprünglichen Blogbeitrag sieht man diese Inhalte derzeit nur auf diesem codebergpage.toheine-Link. Also wenn ich da drauf bin, das ist quasi eine Art Kopie meines Blogs. Ja? So, schauen wir uns das mal näher an. Das heißt, die Hugo-Quellen liegen in einem Git-Repo auf Codeberg. Schauen wir da rein. Das heißt, wenn ich jetzt sage Codeberg Toheine, da liegen diese Hugo-Quellen, also das Abbild meiner Ordnerstruktur lokal. Das liegt quasi da. Und dann muss man, damit man diesen Automatisierungsprozess von Codeberg auch verwenden kann, weil Codeberg bietet dieses CI/CD-System an, nämlich mit Woodpecker CI, die nennen das Codeberg CI, das muss man einmal beantragen und das ist im Prinzip unter diesem Link versteckt und da kann man viele Dinge beantragen, unter anderem dieses Woodpecker CI und da ich auf Sticker stehe, kann man da auch Sticker beantragen, ja? Also wenn man das möchte. Genau. Das heißt, da erstellt man ein Issue und innerhalb von 24 Stunden hatte ich einen Zugriff darauf und dann konnte ich das halt eben einrichten. So, dann habe ich ein weiteres Codeberg-Repo einrichten müssen und das ist quasi das, wo dann die gebauten Seiten liegen. Also wenn ich nochmal hier sage, ich war ja gerade eben in meinem Codeberg-Repo, dann sehen wir hier diese Toheine Sources, also mein Blog, die Quellen, und hier liegen diese gebauten Seiten. Und was man hier sieht, ist, dass hier an dieser Stelle nicht Main steht, wie so häufig, sondern da steht Pages. Und wenn das so eingestellt ist, kann ich halt eben diese Seite darstellen, wie eben gezeigt, unter diesem Codeberg-Pages-URL. Genau, wenn das erledigt ist, muss ich quasi dieses Codeberg CI einmal verbinden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie einen Automatisierungsprozess und dieser Automatisierungsprozess soll mir meine Webseite bauen und veröffentlichen, dann muss ich dem ja Zugriff auf meine Repos geben und das muss man halt in diesem Codeberg CI machen und wenn man da drin ist, sieht man dann, dass ich das gemacht habe. Das heißt, hier an dieser Stelle, das ist am Anfang leer, dann kann ich sagen Repository hinzufügen und dann kommen alle meine Repositories, dann wähle ich das Repository, was ich haben möchte. Man sieht, das dauert ein bisschen und am Schluss steht dann halt nur dieses eingetragene Repository da und dort ist quasi der Abbild meiner letzten Bildprozesse. So, und wenn ich das jetzt einmal beispielhaft laufen lasse, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das in dem richtigen Ding mache. Genau. Ich habe hier ein Parallel, also ich war eben in dem Demo-System. Jetzt bin ich in meinem Pages gespiegeltes System sozusagen und da wieder LS-L macht, sieht man genau das Gleiche. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle einen Blogbeitrag vorbereitet. Das ist dieser Content Post 2026 CLT 2026. Den füge ich jetzt hinzu, dass ich halt quasi das versioniere. Sag und pushe das gleich. Und das wollen wir uns mal anschauen, was dann passiert. Das heißt, in dem Moment, wo das Ganze jetzt in meinem Repo landet, sollte dieses System anfangen zu arbeiten. Schauen wir mal, ob das klappt. Jawohl, da ist er. Der Woodpecker ist der Specht. Der fängt jetzt an, quasi diesen Bildprozess durchzuführen. Da kann man auch draufgehen und schaut sich an, was der da macht. Das heißt, er versioniert erst, dann baut er es und dann veröffentlicht er das Ganze. Und am Schluss liegt es halt eben in diesem jeweiligen Codeberg-Repo drauf. Gucken wir mal, ob er es gemacht hat. Jetzt muss ich nur natürlich schnell finden, wo ich bin. Vorführeffekt. Ich warte mal noch eine Minute und gehe mal kurz weiter. Das war nämlich heute Morgen auch so, dass das Pages nicht sofort reagiert hat. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Aber im Prinzip ist der Vorgang soweit nachvollziehbar. Ich würde gerne einmal auf diese Woodpecker-YAML schauen. Und zwar, wenn ich nochmal hier in diese Anweisungen gehe, damit das, was in meinem Git-Repo geht, auch später auf meinem Pages-Repo landet, habe ich da eine total komplizierte Woodpecker-YAML drin. Das ist das, was der macht. Das heißt, der holt sich erst ein Docker-Image, dann klont er gewisse Sachen, dann baut er hier dieses, das Hugo-Minify ist der Aufruf, diese Seiten zu bauen, aber Leerzeichen und sowas zu löschen. Und am Schluss veröffentlicht er das Ganze. So, und jetzt wäre ja das, ich habe ja gesagt, Einstiegshürden nehmen und jetzt komme ich damit sowas um die Ecke. Und das Tolle an dieser ganzen Geschichte ist, und auch das ist in dem Blogbeitrag dokumentiert, das habe ich nicht selber geschrieben, sondern Codeberg hat unheimlich viele Woodpecker-Vorlagen und das Einzige, was ich gemacht habe, ist an einer Stelle zu sagen, ich glaube, das war diese hier, dass ich einen Pfad anpasse. Das war das Allereinzige. Also ich musste das einmal durchlesen und dann war ich fertig. Das heißt, für die Menschen, die hier noch nie mit Git gearbeitet haben, vielleicht, das ist jetzt erstmal so ein bisschen, ich lade das über euch aus, aber wenn man sich das vorstellt, dann ist es so, ich habe dafür gesorgt, dass eine Datei versioniert wird mit Git, was ein eigener Vortrag ist, da brauche ich eine Stunde dafür. Am Schluss habe ich gesagt, liebes Codeberg, legt das da mal ab, dann lauscht dieses Woodpecker, das ich ja mit meinem Repo verbunden habe, auf Änderungen und führt diese Pipeline, sagt man dazu, aus. Und konfiguriert habe ich zwar einiges, das heißt, wer das nachbauen will, muss ein bisschen lesen, das ist ein bisschen Aufwand, aber dass ich jetzt groß programmiert habe, das war nicht der Fall. Gut. Bereitstellung auf einem eigenen Webserver. Verfahren ab 1.2025, habe ich ja gesagt, ich habe es verändert. Da ist einfach der Hintergrund folgender. Ich habe gesagt, ich brauche diesen Blog nicht für die Masse. Da sind keine Millionen Besucher vor Ort, aber ich brauche häufig in meinen Fortbildungen irgendwas. Und Codeberg ist sehr unter Last. Da gibt es einfach unheimlich viele mieses Zeug, wo irgendwie Codeberg überlastet wird. Und dann hatte ich zweimal in Fortbildungen die Situation, dass meine Webseite nicht erreichbar war. Und das hat nichts mit Codeberg zu tun. Ich bin da selber Mitglied in dem Verein, passives Mitglied, finde es super, wie die arbeiten. Ich kann das nur nicht genug loben. Aber ich wollte für mich halt irgendwie meine Webseite aus dem Feuer nehmen. Und deswegen habe ich, und das wäre jetzt eher was für die Fortgeschrittenen, gesagt, okay, ich setze eine eigene Forgeo-Instanz auf, ich setze ein eigenes Woodpecker auf, ich habe einen eigenen kleinen Webserver und dann mache ich das Gleiche wie vorher. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich im Prinzip diese Woodpecker-YAML ein bisschen umbauen muss. Also wenn man sich das jetzt anschaut, vorher war dieses Veröffentlichen war ein Git-Prozess und jetzt mache ich halt Folgendes, dass ich sage, erzeug mal einen Container, mach darauf eine Struktur, mit der du arbeiten kannst, nimm aus einem sogenannten Secret, aus einem Geheimnis von Woodpecker ein SSH-Key und veröffentliche es da drauf. Das heißt, oben ist eigentlich alles gleich, aber hier unten sind die Zeilen anders. Das habe ich jetzt für mich gemacht. Damit würde ich, glaube ich, als Anfänger nicht anfangen, aber jeder, der mit Forgeo, was auch ein sexy Tool ist, schon arbeitet und mit Woodpecker keine Probleme hat, der kann gleich hier einsteigen. Ja? Genau. Kommen wir mal noch zu den Anpassungsmöglichkeiten, die letzten 5 Minuten. Und zwar war es dann für mich so, irgendwann war es doch so, dass ich gedacht habe, ah, eine Suche wäre gut gewesen. Dann gehen wir mal noch auf den Blog hier drauf. Ist es so, bei Gigblog ist der Standard, dass jedes Mal, wenn man hier ein Tag verwendet, wird es hier oben als Menü verwendet. Das habe ich ausschalten wollen, weil ich die Dinge einfach viel zu häufig verwende, diese Tags. Also ich habe da keine Struktur drin. Und dann habe ich mir halt überlegt, ich brauche irgendeinen Modus, wo ich sage, ich möchte schnell auf alte Artikel zugreifen können. Das war mein Ziel. So, das heißt, was hätte ich da an Möglichkeiten? Eine Möglichkeit wäre, na, ich weiß ja, unter welchen Tags, unter welchen Stichworten ich die Artikel veröffentlicht habe. Das heißt, so eine Übersicht aller verwendeten Tags wäre schön. Und eine Archivseite, wo ich alles auf einer Seite sehe, das würde doch auch schon reichen. Weil, wie gesagt, ich habe maximal 12 Beiträge pro Jahr. Eine Suche will ich eigentlich immer noch nicht haben, weil das System ein bisschen aufbläht. Ich wollte das halt eben nicht. Dann hatte ich mir überlegt, na, ich könnte gleich ein mächtigeres Theme nehmen, hat man auch gleich mal weitere Erfahrungen gesammelt. Das habe ich dann auch probiert und habe eben dann gemerkt, dass ich viel umbauen müsste. Wollte ich nicht. Und habe aber mal gedacht, naja, da gibt es eine aktive Community, das Problem hat doch jemand anders schon gehabt. Und habe dann recherchiert und das Ergebnis gleich mal vorweg war das da. Ich habe jetzt im Prinzip so eine Archive-Seite hier oben aufgebaut, da sind alle meine Tags und hier habe ich im Prinzip nacheinander meine Beiträge. Und auch hier war es so, ich habe dann nicht von null anfangen müssen zu programmieren, ich musste da auch nichts vibe-coden oder so, sondern ich bin halt auf die Suche gegangen, so richtig klassisch und fand die Antwort, indem ich sage, okay, da gibt es einen Mechanismus von vornherein dafür. Das heißt, wenn ich eine Archive-MD anlege, also in Content eine Datei, die hat ein bestimmtes Layout, die verlinkt auf das Layout Archive und dann muss ich unter Layouts, was auch so ein Standardordner war, einfach eine Archive-HTML anlegen. Und diese Archive-HTML hat 2 Bereiche. Der obere Bereich macht mir diese Tags, die ihr halt eben sucht und dann auflistet. Und im Prinzip ist es so, dass der Range ist im Prinzip die Schleife über alle Tags, die ich verwendet habe. Und für jeden gefundenen Text macht er mir halt eben einen Link. Und das zweite war, ich habe eine diese Untersuchung, dass ich sage, wenn ein Artikel in Content ein Post ist, ja, also ich will keine statischen Seiten da drin haben, wenn das der Fall ist, dann such mir mal die Jahre raus und immer wenn du ein neues Jahr findest, schreib das hin und schreib dann die Artikel darunter, die darunter fallen und das war's. Und wie gesagt, auch hier wieder recherchieren, das Problem hatte jemand anders, da gibt es einen Artikel dazu in meinem Blog, wie ich das gemacht habe und da sind auch die originalen Codebeispiele von denen, wo ich es mir im Prinzip abgeguckt habe. Aber was ich da halt echt stark fand an dieser Sache, ich hatte dieses Problem, bin sonntagmorgens aufgestanden und habe gesagt, das stinkt mir einfach, das hat mir schon der Dritte gesagt, er findet meine Blogposts von 2025 nicht, weil er unten immer irgendwie das suchen muss und es halt übersieht. Und da habe ich gedacht, jetzt ist der ganze Sonntag kaputt und um 10 war ich irgendwie schon Kaffee trinken, weil es einfach gut ging und es gut dokumentiert ist und man eine gute Community halt eben hier hat. So, genau, Ergebnis habe ich eben schon gezeigt, sieht so aus und der Blogpost zur Umsetzung ist da halt eben auch verlinkt. So, komme ich schon zum Fazit und weitere Infos. Ich empfinde, dass dieser Webauftritt, diese Art der Bereitstellung keine Raketentechnologie ist. Das war jetzt nicht so, dass ich als Webentwickler Unwissender da denke, da sind Wochen draufgegangen. Ich hatte eine Idee, habe mich daran gesetzt und es war eigentlich super schnell umgesetzt. Diese Inbetriebnahme mit diesen Bausteinen, also wenn ich sage, ich möchte versionieren, ich möchte das Woodpecker CI oder von mir aus Forgeo Actions, was jetzt mittlerweile auch in Forgeo implementiert ist, wenn ich das verwenden will, das war einmal Arbeit. Das hat mich ein Wochenende gekostet. Aber seitdem trage ich einfach nur Textdateien ein, mache zwei Befehle mit diesem Git add, Git commit, Git push, und dann wird es veröffentlicht und es funktioniert sofort, on the fly. Genau, und das, warum ich es ja ursprünglich gemacht habe ohne CMS, war, dass mich das nachts ruhig schlafen lässt, weil ich kann da zwei Monate einfach nicht reingucken und da ist nichts, was irgendwie dynamisch ist oder ein Algorithmus groß ist, das mir irgendwie um die Ohren fliegen kann. Und für mich ist so das Nächste, dass ich sage, ich möchte jetzt noch Forgeo Actions mal probieren, weil das halt eben mitgebracht wird und ich hätte gerne neue Artikel automatisch auf Mastodon getootet. Da gibt es eine API und das habe ich schon mal trocken probiert, aber ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das zu implementieren. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe noch zwei Seiten von Quellen, einmal Hugo-spezifisch und einmal zum Deployment, wo ich glaube, dass jetzt da echt viele Links, viele Webseiten hier über euch reingeprasselt sind, aber eigentlich sind in den Folien alles dokumentiert zum Nachlesen. So die Idee. Ich hoffe, du bist mal dran gekommen. So, Fragen.
Wenn ich das Ganze ohne Versionierung machen will, kann ich das aber auch direkt auf den Webserver schieben.
Genau.
Für einen Verein, der jetzt nicht ganz so IT-lastig ist, ist das wahrscheinlich besser, also für die Redakteure.
Absolut. Ich habe so eine kleine Krankheit. Ich stehe total auf Git und wenn ich irgendwas versionieren kann, dann mache ich das so.
Ist okay,
aber ja, absolut.
Ich kann das schon ganz gut, aber wenn ich mit dem ganzen Git-Kram, glaube ich, werden so ein oder andere meiner Vereinsmitglieder überfordert.
Genau, also im Prinzip genau wie hier. Wenn ich jetzt diesen rechten gelben Kasten nehme, das ist mein Ergebnis und das liegt im Ordner Public und den kann ich ja auch irgendwie per Skript und Knopfdruck irgendwo rüberschieben. Ja. Was geht?
Ja, danke für den Vortrag. Hast du Erfahrung mit Netlify?
Nein, habe ich nicht. Es läuft mir immer wieder über den Weg, aber das ist wieder einer dieser Punkte, wo ich für mich sage, wenn ich Zeit habe. Das ist so, diese To-Do-Liste ist so verdammt lang. Aber nein, habe ich nicht.
Okay, also ich habe damals so Hugo kennengelernt und habe halt auch einen Weg gesucht zum automatisierten Veröffentlichen, auch Git. Also ich lade es per Git hoch, push es und Netlify legt es dann auf meine endgültige Domain, auf meine Homepage und das funktioniert sehr gut.
Ja, glaube ich gerne, absolut. Ich denke, dass ich mir das wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht angucken werde, weil es so funktioniert ganz gut. Das ist jetzt so der Punkt, aber es gibt einfach viele Wege, genau. Also von über SCP irgendwie hochladen, Netlify, klar.
Genau, vielleicht die Frage, es gibt ja in Hugo die Möglichkeit eben Beiträge für die Zukunft zu schreiben. Wenn man das dann mit einer CI/CD-Pipeline machen würde, der würde ja sozusagen die Hugo-Seite bauen für den aktuellen Stand, wenn man das aber an einem Samstag pusht und der Beitrag erst aber an einem Sonntag rauskommen würde, dann würde die ja gar nicht generiert werden. Gibt es da eine Möglichkeit, das dann irgendwie nachträglich nochmal zu machen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also ich habe gehört, du möchtest quasi Beiträge in der Zukunft veröffentlichen, aber die sollen dann auch erst erscheinen, wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist. Das geht, wenn ich das Datum in diesen Hugo-Beiträgen schon in die Zukunft setze und dann wird mir das auch schon komplett gebaut und ich muss gar nichts machen und es wird einfach veröffentlicht. Ich mache es für mich halt so, dass ich halt sage, naja, wenn ich den Artikel schreibe, dann kann ich ja schon Git committen und oder also Git adden, Git committen und kann und pushe es halt noch nicht, weil ich mir als nicht so sicher bin, ob ich noch im Prinzip Nacharbeiten mache oder vielleicht doch nochmal nach rauszuziehen. Deswegen mache ich das so nicht. Aber wenn du das Datum in der Zukunft einfach wählst, dann ist das nicht veröffentlicht. Und dann schlägt der Sekundenzeiger auf die genaue Uhrzeit und dann ist es da. Das geht. Ist die Frage damit beantwortet?
Okay. Die Seiten sind ja zu dem Zeitpunkt schon published, aber du kannst ja die CI/CD-Pipeline einmal nachts neu bauen lassen um Mitternacht.
Genau.
Jede Mitternacht. Und dann werden die erst zu dem Zeitpunkt veröffentlicht.
Genau.
Wie gehst du eigentlich mit dem Drang der Hugo-Entwickler um, ständig irgendwelche Features zu deprecaten?
Das habe ich nicht verstanden.
Wie gehst du mit dem Drang der Hugo-Entwickler um, irgendwelche Features zu deprecaten? Immer wenn ich ein Update von Hugo bekomme, funktioniert mein Blog nicht mehr.
Also, ich bin darüber noch nicht gestolpert, ehrlich nicht. Also, wie gesagt, als Webentwickler, ich verfolge das auch nicht aktiv. Ich,
gut für dich.
Ja, ja. Ich kann noch eine Sache dazu sagen. Also, ich habe ja mit Debian, wenn ich es auf Debian mache, sehr abgehangene Versionen. Und da, glaube ich, stolper ich wahrscheinlich weniger drüber. Widerspreche mir, wenn es so ist. Jetzt mache ich es gerade seit einem Dreivierteljahr eher mit einem Arch Linux, aber habe noch nie in meinem Bereich irgendwelche Probleme entdeckt. Aber würde mich interessieren, also mich würde wirklich interessieren, in worauf ich gucken muss. Von dem her wäre es cool, wenn du nicht gleich in den Raum rennst.
Ich habe nochmal eine Frage. Wie kann ich einen externen Inhalt, wie zum Beispiel PDF-Dateien oder sowas, einbinden?
Einen externen Inhalt.
Ja, genau, wie eine PDF-Datei beispielsweise.
Ah, genau. Also das mache ich, ich gehe jetzt mal einfach in mein produktives System und gehe ich mal in das von letztem Jahr. Das heißt, ich habe das letztes Jahr so gemacht, weil das fällt mir jetzt gerade ein, da hatte ich PDFs von dem Chemnitzer Linux-Tagen hinterlegt. Und jetzt hat man ja hier die Situation, da ist wieder meine Index.md, das ist mein Artikel sozusagen. Und in Resources liegt dann dieser Artikel drin, kleine bashtricks.pdf. Und dann gibt es halt die entsprechende Zeile in Markdown, wo ich sage, grep pdf index.md, dass ich sage, ich habe hier Folien-Download und dann kommt halt ein Link und der Link ist halt keine URL im Netz, sondern in Resources, kleine Bashtricks, eine relative Pfadangabe und das war's.
Ja, diese soll direkt angezeigt werden. Sozusagen, direkt, wenn ich die Seite aufrufe, sozusagen, soll die angezeigt werden.
Red mal bitte kurz ins Mikro näher. Ich hab's.
Oh ja, okay. Entschuldigung. Genau. Die soll, also, wenn du die Seite aufrufst, soll die direkt angezeigt werden.
Hier auf der Hauptseite?
Ja, so nenne ich das.
Weiß ich nicht. Also ich hätte, was ich jetzt sagen würde, ich habe es ja so eingestellt, dass quasi die Startseite meiner Webseite ist halt jetzt Blog und Blog ist die Übersichtsseite. Wenn ich jetzt aber irgendeine andere Startseite nehme, wie, das ist halt eine statische Seite zu, ich erkläre mal Linux für mein Umfeld, dann kann ich ja direkt hier das machen, das ist deshalb meine Startseite, das kann ich ja tun, irgendwo in dieser Seite. Ja, also Startseite ist nicht Blog-Übersichtsseite, sondern Startseite ist diese statische Seite. Und dann kann ich eine PDF verlinken.
Die soll jetzt direkt angezeigt werden.
Der Inhalt?
Ja, genau, der Inhalt von der PDF-Datei. Genau.
So als Gebühr.
So anzeigen als Inhalt. Sozusagen. Genau.
Ja, bin ich überfragt gerade. Also müsste ich mir mal Gedanken drüber machen. Gibt es bestimmt eine Lüge, aber das war jetzt nicht mein Use Case.
Bei meiner alten Version, da habe ich das nämlich viel so gemacht. Das ist ein Formisch.
Ja, aber für mich ist so ein bisschen die Überlegung an der Stelle, dass ich sage, naja, ich will ja nicht, dass meine Startseite direkt ein PDF ist, dann bräuchte ich ja kein Blog. Also das ist jetzt hier halt eben nicht mein Use Case. Weitere Fragen? Ah, hier, Entschuldigung. Wir gucken so nach hinten.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Könnten Sie mal bitte nochmal drauf eingehen, wie das Embedden von Medien bei Hugo funktioniert?
Nochmal?
Könnten Sie mal bitte nochmal drauf eingehen, wie das Embedden von Medien funktioniert?
Also ein Bild? Bild, genau. Also das ist dann Markdown. Ich gehe mal einfach in irgendeinen Beitrag wieder. Das heißt, einen, den ich jetzt machen wir doch Hetzner, den SREC-Index. So, in diesem Fall habe ich das so gemacht, ich habe hier im Prinzip so das so verlinkt, dass ich, also das kommt aus dem, wie man Bilder verlinkt, schaut man sich am besten in den Hugo Docs an oder, und das habe ich vergessen zu sagen, ich würde immer zuerst bei Recherche bei dem Theme nachgucken. Das ist relevant, weil das Theme manchmal Dinge übersteuert. Und was ich gemacht habe, ist, als ich mein erstes Bild einbinden wollte, war, dass ich halt eben auf dieses Geekblock-Demo-Ding gegangen bin. Und dann hier gehe ich auf Getting Started und dann steht irgendwie What's Next und dann steht hier irgendwo, ihr seht da einiges, Images. Irgendwo steht es. Da, danke, genau. So, und da steht dann im Prinzip drin, wie man das klug macht. Und das habe ich im Prinzip mir nach und nach angearbeitet. Und zum Beispiel nur, ich stehe auch total auf Codeblöcke da drin.
Ich muss langsam, ich glaube, vielleicht wir haben einen recht starken
Zeitplan. Gut, dann machen wir es so. Also wir können gleich gerne noch darüber sprechen. Super, gerne.